Also wir hatten das achte Himmelreichsgleichnis in Matthäus 20, die Arbeiter im Weinberg. Also ich wiederhole noch mal kurz die ersten sechs Himmelreichsgleichnisse in Matthäus 13. Und diesen Ausdruck Königreich der Himmel gibt es also nur bei Matthäus. Bei Markus und Lukas heißt es Reich Gottes, wobei nur das zweite Himmelreichsgleichnis von Senfkorn und den Vögel, das ist noch bei Markus und Lukas. Das dritte mit einer Frau nahm drei Scheffel Mehl, das ist auch noch bei Lukas. Und alle weiteren sind nur bei Matthäus. Also das erste von Unkraut und Weizen ist nur bei Matthäus, Matthäus 13. Dann kommt das Gleichnis von dem Schatz im Acker. Das ist das vierte. Dann das fünfte ist der Kaufmann, der eine köstliche Perle findet. Das sechste ist das Fischnetz. Das siebte ist das Gleichnis vom Schalksknecht in Matthäus 18, wo Petrus sagt, wie oft soll ich meinen Bruder, der mir sündigt, vergeben, ist genug siebenmal. Da kommt das siebte Gleichnis. Das achte hatten wir also gestern, die Arbeit im Weinberge, Matthäus 20. Wo ist das nächste? Die königliche Hochzeit. Haben wir auch nur bei Matthäus. Und schau, da haben wir ja auch nach Matthäus 20 den Einzug in Jerusalem. Der Herr wird messianisch begrüßt mit diesem berühmten Satz aus Jana, dem Sohn David. Der einzige hebräische Satz, Baruch haba b'shem Adonai, gelobt sei der, kommt im Namen des Herrn, aus Psalm 118, das ist mit Psalm 110 der meist zitierte im Neuen Testament. Und hätten wir damals gelebt und wären mit dabei gewesen, wie Jesus empfangen wurde, dann hätten wir gedacht, jetzt beginnt das messianische Friedensreich. Große Jesusbegeisterung, große Erweckung, Anführungszeichen. Hosianna dem Sohn Davids, und schaut, wir lesen es sogar in Lukas 19, wo uns dann parallel berichtet wird. Da haben wir in Lukas 19 Einzug in Jerusalem, und vorher lesen wir in Vers 11, da sie nun zuhörten, sagt er weiter ein Gleichnis, aber das hat eben nicht die Überschrift, das Himmelreich ist gleich. He Basileiaton Uranon. Nochmals, den Ausdruck haben wir nur bei Matthäus. Ein Gleichnis darum, dass er nahe bei Jerusalem war und sie meinten, das Reich Gottes werde sogleich offenbar werden. Und damals war ja Internet und Fernsehen nicht so verbreitet wie heute. Da hatten die Leute noch mehr Zeit fürs Wesentliche. Und wenn du Zacharja 9 kanntest, wo also das geweissagt wird, du Tochter Zion, freu dich sehr, ist ja die berühmte Prophetie für Palmsonntag, Zacharja 9,9. Jauchze sie, dein König kommt zu dir, ein gerechter, ein Helfer, arm und reitet auf einen Esel, auf den Füllen der Eselin. So, und das erfüllt sich jetzt Matthäus 21, Einzug in Jerusalem. Das wird in allen vier Evangelien berichtet, Markus 11, Lukas 19, Johannes 12, und geht sich sogar praktisch auf den Tag genau aus, von der Wochenprophetie von Daniel her. Und dann schau, wie geht es weiter? Denn ich will die Wagen wegtun in Ephraim und die Rosse aus Jerusalem. Und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden, denn er wird Frieden gebieten den Völkern. Und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum anderen, vom Strom bis an die Enden der Erde. Also jetzt richtet der Herr das Reich auf. Konnte kein Mensch wissen damals, dass Vers 9 erstes kommen ist, Vers 10 zweites kommen. Und schaut hier in Zacharja 3, Vers 9, ich will die Sünde des Landes wegnehmen an einzigen Tag. Erste Erfüllung, es ist vollbracht, Golgatha. Zweite Erfüllung, seine Wiederkunft. Und schaut, zu derselben Zeit, spricht der Herr, wird einer den anderen einladen unter dem Weinstock und unter dem Feigenbaum. Das waren die klassischen Symbole des messianischen Friedensreichs. Weinstock, Feigenbaum wird blühen. Ja, und jetzt zieht der Herr in Jerusalem ein, Hosianna, Begeisterung, jetzt beginnt die Erweckung, jetzt beginnt das Friedensreich. Und was geschieht? Er verflucht den Feigenbaum. Und ihr wisst die Bedeutung, oder? Und da hat ja der Bertrand Russell, der hat ja seinen Bestseller geschrieben, Warum ich kein Christ bin. Das haben die Jusos verteilt damals wie die warmen Semmeln. Stell dir vor, ich würde ein Büchlein verteilen, warum ich kein Moslem bin. Oh, da wäre Polen offen. Und dann nimmt er, ich habe das Buch gelesen, noch als Jungbekehrter, war damals in Frankfurt, hatte einen Kulturschock, als ich dachte, ich bin in einem Ostblockland gelandet. als ich da von Wien kam und so weiter. Und da erwähnt Bertrand Russell, wie also auch Leute, die jetzt nicht unbedingt Christen sind, aber sagen, Christus war doch der größte und einmaligste und wunderbarste Mensch und weiseste. Und dann bringt er das Beispiel von der Verfluchung des Feigenbaums. Ich lese im Parallelbericht in Markus 11, es war noch nicht die Zeit der Feigen. Also wie kann jemand so töricht handeln und dann noch als schlau gelten? Es ist so, als würde, die Kirschen sind ja meine Lieblingsfrucht, ja, und ich würde jetzt rausgehen zum Kirschbaum, finde keine Frucht um diese Zeit und dann fackel ich den Baum ab oder brenne ihn ab oder säge ihn um und so weiter. Oder behandle ihn sonst irgendwie lieblos. Und was ist da die Antwort? Wisst ihr, was das bedeutet, die Verfluchung des Feigenbaums? Also die beiden klassischen Symbole des Friedensreiches, Feigenbaum wird verflucht und der Weinstock, sagt der Herr im selben Kapitel, am Ende wird von euch genommen ein Volk, eben das seine Früchte bringt. Denn wir wissen ja, nach außen hin große Begeisterung und dann ein paar Tage später, Karfreitag, kreuzige ihn. Und eben nichts mit Friede und Sicherheit und niemand wird sich strecken, schlagt auf Micha 4, Vers 4. Das ist nur eine von mehreren Stellen. Schau, da heißt es Micha 4, Vers 3, da habt ihr wieder beim Propheten Micha den Hinweis auf das messianische Friedensreich. Er, der Messias, Micha 4, Vers 3, wird unter großen Völkern richten, viele Heiden zurechtweisen in fernen Landen. Sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen, ihre Spieße zu Sicheln machen, ihre Panzer zu Kühlschränken. Es wird kein Volk wie das andere Schwert erheben, sie werden fort nicht mal einen Krieg zu führen. Das ist die Parallelvers aus Jesaja, Kapitel 2, 4. Und das ist dieser Vers, den die Sowjetunion an die UNO gestiftet hat, mit diesem muskulösen Gestalt, die Schwerter zu Pflugscharen machen. Brauchen wir nicht Gott? Machen wir. Wir sind ja so friedfertig, besonders die Sowjetunion beginnt ja dann das Friedensreich. Und danach sehnt sich ja der Mensch, sie werden nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Jetzt schaut, Vers 4, ein jeder wird an seinem Weinstock und Feigenbaum wohnen und niemand wird sie schrecken. Und jetzt zieht der Herr in Jerusalem ein, messianisch begrüßt. Und was ist passiert? Sie haben ihn verworfen und statt Friede und niemand wird sie schrecken, zerstreut unter alle Völker. Tag und Nacht wirst du dich fürchten, das Gegenteil kam. Und der Weinstock ist das nationale Israel. Und das verflucht der Herr. Es kommt in einen Bann. Und verdorrt bis auf die Wurzel. Der Weinstock ist das Religiöse, ich habe es schon erwähnt. Und Weinstock wird von euch genommen, ein Volk gegeben, das seine Früchte bringt. Jetzt geht der Ratschluss Gottes an die Nationen. Israel verdorrt. Und es gab die Vorfeige, die Frühfeige und die Spätfeige. Und wenn ein Baum keine Vorfeige hatte, galt das unfruchtbar, auch wenn noch nicht die Zeit der Feigen war. Und da war dieser Feigenbaum, sah nach außen hin fruchtbar aus, trug viele Blätter, die Scheinfrömmigkeit der Pharisäer. Gott blickt hinter die Kulissen, da war nicht einmal der Ansatz einer Frucht und dann verflucht er ihn. Und dann sehen das die Jünger und die Juden sind das Schauwunder Gottes. Die Wunder Jesu haben ja sonst Menschen im Mittelpunkt gehabt. Blinde wurden sehend, Aussätzige wurden heil. Was nützt es, wenn ich da rausgehe, einen Kirschbaum verfluche und der verdorrt? Was hilft das? Hilft ja kein Menschen. Das zeigt nur die Macht dessen, der es ausführt. Und so sind die Juden das Schauwunder Gottes und Gott zeigt an den Juden eben, dass er praktisch der Herr der Geschichte ist. Und das Land wurde ja zur Wüste. Es hat Mark Twain im Jahre 1869 Palästina besucht und er schildert es, ein Land so öde, so leer, so düster, er kennt kein Land, das so schlimm verwüstet ist wie Palästina. Und er ist geritten, stundenlang, und in einen Beduinen getroffen. Hätte man ihm gesagt, du, da wird in 100 Jahren, werden da Millionen Menschen sich zusammendrängen. Er hat gesagt, gibt's nicht. Undenkbar. Ist wüst. Naja, und dann haben wir also die Sache von dem Weinstock. Und wie sie ihn verwerfen. Und jetzt haben wir hier die königliche Hochzeit, die genau das auch ausdrückt, die Geschichte. Wer liest mir vor? Kapitel 22, das ist das neunte Himmelreichsgleichnis, Vers 1 bis Vers 14.
Und Jesus begann und redete wieder in Gleichnissen zu ihnen und sprach, mit dem Reich der Himmel ist es wie mit einem König, der seinem Sohn die Hochzeit bereitete. Und er sandte seine Knechte aus, um die Eingeladenen zur Hochzeit zu rufen, und sie wollten nicht kommen. Wiederum sandte er andere Knechte aus und sprach, sagt den Eingeladenen, Siehe, mein Mahl habe ich bereitet, meine Ochsen und mein Mastvieh, die sind geschlachtet und alles ist bereit, kommt zur Hochzeit. Sie aber kümmerten sich nicht darum und gingen weg, der eine an seinen Acker, der andere an seinen Handel. Die übrigen aber ergriffen seine Knechte und misshandelten und töteten sie. Der König aber wurde zornig und sandte seine Truppen aus, brachte jene Mörder um und steckte ihre Stadt in Brand. Dann sagte er zu seinen Knechten, die Hochzeit ist vorbereitet, aber die Eingeladenen waren nicht würdig. So geht nun hin auf die Kreuzwege des Landes und so viele immer ihr finden werdet, ladet zur Hochzeit ein. Und jene Knechte gingen aus auf die Landstraßen und brachten alle zusammen, so viele sie fanden, böse wie gute. Und der Hochzeitssaal wurde voll von Gästen. Als aber der König hereinkam, die Gäste zu beseelen, sah er dort einen Menschen, der nicht mit einem Hochzeitskleid gekleidet war. Und er spricht zu ihm, Freund, wie bist du hier hereingekommen, da du kein Hochzeitskleid hast? Er aber verstummte. Da sprach der König zu den Dienern, bindet ihm Füße und Hände und werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis. Da wird es weinen und das Zähneknirschen sein. Denn viele sind Berufene, wenige aber Auserwählte.
Ja, also da haben wir manche Dinge, die können wir nur von dem Blickwinkel auflösen, dass der Schwerpunkt hier Israel ist und nicht die Gemeinde. Erstens König, immer Israel König, er ist der König der Juden. Und bei dem Einzug in Jerusalem wird er eben so empfangen, also als Sohn Davids, das war der Titel des Messias, und der Prophet Zacharja nennt ihn eben den König, siehe, dein König kommt. Und hier also das neunte Gleichnis, einem Könige, der seinen Sohn Hochzeit machte. Und er sandte seine Knechten aus, dass sie die Gäste zur Hochzeit riefen und sie wollten nicht kommen. Ja, das, so geht's uns, wenn wir die Leute einladen und Gott hat alles bereit, er ist bereit, dir zu vergeben, er macht dich gerecht und dann alle möglichen entschuldigen. Wir haben ja bei Lukas sein Parallelgleichnis. Sie wollten nicht kommen und das erinnert uns ja an das, was zwei Kapitel weiter geschildert wird, wo der Herr in Matthäus 23 in den letzten drei Versen seinen Dienst hier auf Erden zusammenbündelt, Zusammenfassung gibt und es ist ein Klageruf. Jerusalem, Jerusalem, die du tötest, die Propheten, steinigst die zu dir gesandt sind. Wie oft wollte ich deine Kinder versammeln, wie eine Henne versammelt ihren Küchlein und ihren Flügeln, aber ihr habt nicht gewollt. Sie wollten nicht kommen. Und dann, siehe, euer Haus soll euch Wüste gelassen werden, ist dann die berühmte Prophetie über die Zerstörung des Tempels. Das Haus war der Tempel in der rabbinischen Ausdrucksweise. Denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht mehr sehen, bis ihr sprecht Baruch haba Beshem Adonai, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Und Matthäus 23 hört auf mit gelobt sei der, der kommt und dann haben wir die Wiederkunft ab Kapitel 24 bis 25. Und hier also, sie wollten nicht kommen, haben alle möglichen Entschuldigungen. Abermals hier die Geduld Gottes sandte er Knechte und sprach, sagt den Gästen, siehe, meine Mahlzeit ist bereit, kommt zur Hochzeit. Aber sie verachteten das und gingen hin, einer auf seinen Acker, der andere zu seiner Hantierung, also Handel. Das ist interessant, die Juden sind ja dann gerade in der Geschäftswelt und so weiter. Und in der Zerstreuung hat sich ja das einigermaßen erfüllt. Etliche griffen seine Knechte, höhnten und töteten sie. Das ist natürlich passiert mit dem Propheten. Jesaja laut Tradition soll unter König Manasse eben zersägt worden sein und verachtet, geschlagen und umgebracht. Und jetzt, was wir erleben, jetzt aktualisiert für unsere Zeit, der Widerstand nimmt immer mehr zu. Ich denke auch an Indien, das ja nach außen hin so tolerant war und auch tatsächlich relativ großzügig war, aber seitdem, seit 2014, diese radikal-hinduistische Partei an der Macht ist, die BJP, wird es immer intensiver, der Druck nimmt zu. Bei uns ja auch. Der Herr sagt, es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Der Schwärmer sieht überall die großen, gewaltigen Erweckungen. Und Jesus sagt, wenn des Menschensohn kommen wird, meinest du, wer den Glauben finden auf Erden? Ablehnung höhnten und töteten sie. Und sie verachteten das. Schlagt einmal auf Lukas 7, die Verse 29 und 30. Und da spricht der Herr von Johannes dem Täufer. Und da heißt es, und alles Volk, das ihn, also Johannes, hörte, und die Zöllner gaben Gott Recht und ließen sich taufen mit der Taufe des Johannes. Es war die Taufe zur Buße. Aber die Pharisäer und Schriftgelehrten verachteten, was Gott ihnen zugedacht hatte, und ließen sich nicht von ihm taufen. Und jeder Mensch, der das Kreuz ablehnt, verachtet Gott. Und da sehen wir, wie das auch zunimmt, denn inzwischen wird nicht nur in der Landeskirche, sondern auch zum Teil schon in frommen Kreisen das Kreuz debattiert und ist das wirklich so auszulegen, dass es ein Sühneopfer sein soll. Und ich erwähne das noch einmal, der Mann mit diesem Mega-Bestseller Paul Young, Die Hütte, hat ganz offen in einer Talkshow gesagt, er lehnt den stellvertretenden Sühnetod Jesu ab, er ist Allversöhner. Mit anderen Worten, er verachtet das, was Gott ihm anbietet. Er verachtet das Opfer, das größte Opfer, das Gott gebracht hat, um uns vergeben zu können. Das heißt ja viermal im Buch der Offenbarung, sie lästerten Gott. Das nimmt dir immer mehr zu. Mohammed darfst du nicht lästern. Hast einen medizinischen Eindruck, es gibt so einen Blasphemie-Paragraphen auch bei uns. In Pakistan, wenn du sterben willst schnell, musst du dich nur offen hinstellen und sagen, der Koran hat Irrtümer, Mohammed war ein falscher Prophet, ja, der Sarg ist gleich daneben bestellt. Und hier, wehe, du sagst etwas Kritisches und so weiter zu dieser Religion des Friedens, aber wenn es um unseren Herrn geht, da ist man unglaublich tolerant mit allen Lästerungen und Blasphemien. Dann muss man die Meinungsfreiheit auf einmal gelten lassen. Also das ist diese Welt, ihr wisst, Johannes 7, Vers 7, da sagt der Herr, mich aber hasst die Welt, denn ich bezeuge von ihr, dass ihre Werke böse sind. Das erlebt man wirklich. Jetzt immer mehr. Wir hatten einen christlichen Hintergrund und offiziell war Christentum noch geachtet, aber das hat sich ziemlich gedreht und bis so Anfang der 90er Jahre war es mehr oder weniger kein Nachteil, Christ zu sein, aber inzwischen wird das immer mehr deutlich. Gewisse Anstellungen kriegst du nicht mehr, wenn du sagst, ich lehne Homosexualität ab. Musst dich schon warm anziehen. Etliche aber griffen und töteten sie. Da war der König zornig und schickte seine Heere aus und brachte diese Mörder um und zündete ihre Stadt an. Wann ist Jerusalem in Flammen aufgegangen? 70 nach Christus. Durch die Römer. Ja, da hat der Herr prophetisch in diesem Gleichnis vorausgesagt, und der Tempel am genau gleichen Tag, nicht am selben Tag, genau gleichen Tag wie der Tempel Salomos im Jahre 586 vor Christus unter den Babyloniern, am 9. Tag des Monats, Unglückstag in der Geschichte der Juden. Ihr wisst den Unterschied, obwohl das die Rechtschreibreform auch eingeebnet hat, zwischen gleichen und selben. Ja, Helmut Schmidt und ich haben am gleichen Tag Geburtstag, am 23. Dezember, aber nicht am selben, sonst wäre ich jetzt 100 Jahre alt. Und wenn ich denselben Wagen fahre wie du, dann habe ich ihn dir weggenommen. Wenn ich den gleichen, dann bin ich Anhänger des Wohlstandsevangeliums. Und statt Perpetus mit Mercedes.
Ich habe einen guten Blick immer, dann auf dem ich schaue.
Ja, genau, so ist es. Und jetzt Folgendes nur am Rande. Jetzt kommt eine interessante Randbemerkung. Der ehemalige Landesbischof Lohse hat ja auch einen Kommentar zum Matthäusevangelium geschrieben. Landesbischof Lohse, Abkürzung Labilo. Und er sagte, deswegen ist Matthäus nach der Zerstörung Jerusalems das Evangelium geschrieben worden. Obwohl laut Kirchenvater Eusebius ist es das älteste Evangelium. Die modernen Theologen sagen, es ist das Markus-Evangelium, es ist das kürzeste. Und nach ihrer Vorstellung hat man dann einzelne Dinge dazu fantasiert, dann wurde es immer dicker und so weiter. Und wenn das vor der Zerstörung Jerusalems geschrieben worden wäre, wäre es ja echte Prophetie, dass die Stadt angezündet wurde. Und das gibt es ja nicht für Theologen. Da ist Gott eine Idee, aber eben keine Person, die womöglich einen Willen hat und womöglich richtet. Ja, es hat uns Bazzani erzählt, wegen Pro-Christ und so weiter und Vorbereitungen. Und da war ein Treffen mit diesen schrägen Fürsten der Kirche und Pfarrern und so weiter. Und dann sagte er, wir müssen die Leute warnen vor dem Gericht. Sprang sofort ein Pfarrer auf, das ist Sünde zu sagen, Gott ist ein unendlicher Liebhaber. Er sah verlogen aus wie ein Theologe. Das ist ein wörtliches Zitat aus Wolfgang Borcherts Stück Die Hundeblume. Und es gibt prächtige Theologen, aber die einen, die können sagen, natürlich ist Jesus auferstanden, aber meinen das eben nicht realiter, sondern in ihrer Verkündigung ist er ein charismatischer Christus. Und es erzählte Findeisen, ich habe schon im kleinen Kreis erzählt, wie der Theologieprofessor von der Kanzel verkündet, Jesus ist in Wahrheit von der Jungfrau geboren und lacht seinen Sohn aus, der aus der Sonntagsschule kommt und in die Geschichte von der Jungferngeburt erzählt. Weil Jesus ist in Wahrheit von der Jungfrau geboren, aber nicht in Wirklichkeit von der Jungfrau geboren. Und um das zu unterscheiden, muss man deutsche Theologie studieren. Also jetzt sehen wir prophetisch, wir glauben ja, dass es Prophetie gibt, gerade durch die biblische Prophetie ist ja mein Atheismus zum Einsturz gekommen. Also jetzt ist die Geduld Gottes überschritten, da war der König zornig und schickte seine Heere aus, brachte diese Mörder um, zündete ihre Stadt an. Und hier nimmt der Herr das vorweg, Gott hat ihnen immer wieder geduldig nachgesehen und wieder immer neue Propheten geschickt und der Herr und Johannes der Täufer, Bußbewegung und zum Schluss eben, wie im Gleichnis von dem Weingärtner, bringen sie den Sohn um und dann kommt das Gericht. Und dann muss Flavius Josephus, der Augenzeuge der Zerstörung Jerusalems, sagen, mir scheint, es habe sich nie ein schlimmeres Unheil ereignet als das, welches über die Juden hereinbrach. In seinem berühmten Buch, der Bello Judaico, der jüdische Krieg. Und an anderer Stelle sagte er, eine tiefe Stille legte sich um die Stadt und die Nacht des Todes verhüllte alles. Der Fürst des Lebens war in dieser Stadt. Gib uns den Barabbas. Barabbas aber war ein Mörder. Und eine Generation später muss Flavius Josephus sagen, die Nacht des Todes verhüllte alles. Naja, und so geht's ja auch uns immer mehr. Das sind ja unwahrscheinliche Lektionen. Gott sagt ja in Hesekiel Kapitel 5, Vers 15 von den Juden, ich mache euch zur Warnung für alle Völker, wir lehnen Jesus immer mehr ab, wir holen dafür immer mehr Moslems rein und es zieht sich einiges zurück. Gewisse Dinge nehmen ab an Freiheit, an Meinungsfreiheit und so weiter. Es legt sich politische Korrektheit wie ein Mehltau über unsere Generation, und deswegen habe ich einmal den Theo Lehmann angerufen und gesagt, Theo, das ist ja bald so in der DDR. Er sagt, das ist schlimmer. Und der Mann war ja wirklich einer der wenigen, die da nicht eingeknickt sind, den die Stasi auch nicht packen konnte und erpressen konnte. Also zündet ihre Stadt an, dann sprach er, und jetzt beginnt die Heidenmission zu seinen Knechten. Die Knechte sind also die Diener, die Propheten, und dann werden es dann die Jünger, die Apostel. Die Hochzeit ist zwar bereit, aber die Gäste waren es nicht wert. Wer war zuerst geladen? Die Juden. Aber sie wollten nicht kommen. Und dann aber, ja nicht, also in dem Sinne dürfen wir judenfeindlich sein. Ihr wisst, Römer 11, Vers 29, und des Evangeliums sind sie Feinde willen, nach Gottes gnädiger Wahl sind sie Geliebte um der Väter willen. Und durch ihren Fall ist den Heiden der Reichtum widerfahren. Also, sonst säßen wir hier nicht da. Und ich möchte hier ganz klar sagen, das Gesetz Mose gilt nicht mehr. Das ist vorbei. Einschließlich der 10 Gebote. Wäre das Gesetz Mose noch in Gültigkeit, könnten wir hier nicht sitzen, weil das Gesetz Mose hat die Heiden draußen gelassen. Und das ist genau die Mauer, die der Herr zum Einsturz brachte. Wäre das Gesetz Mose noch gültig, könnte Jesus nicht unser Hohepriester sein, weil das Gesetz Mose duldete nur jemanden vom Stamme Levi, nicht vom Stamme Juda. Und deswegen sagt der Schreiber des Hebräerbriefs, wenn das Priestertum geändert wird, muss auch das Gesetz geändert werden. Und jetzt sind wir in dem Gesetz Christi. Und weil das im Großen und Ganzen identisch ist, in vielen Bereichen sich überlappt mit Mose, verwechseln es die Frommen. Und deswegen habe ich auch die 10 Gebote so deutlich erwähnt, weil sonst müssten wir den Sabbat halten. Und bis auf den Sabbat ist aber das Gesetz Christi in dem Dekalog identisch mit den Gesetzestafeln. Soll's nicht stehen und so weiter, steht alles dann auch im Neuen Testament. Und deswegen brauchen wir keine Tier- und Schlachtopfer mehr zu bringen, da hat der Herr alle erfüllt. Und das Gesetz ist bei Mose sozusagen eine Größe. Wir sind nicht mehr unter dem Gesetz. Und deswegen können wir uns hier versammeln. Sonst müssten wir nämlich alle Heiden rauskarren. Also nicht Juden. Also jetzt beginnt die Heidenmission. Geht auf die Straßen, ladet zur Hochzeit, wen ihr findet. Und die Knechte gingen aus auf die Straßen, brachten zusammen, wen sie fanden, Böse und Gute, und die Tische wurden alle voll. Es ist interessant, immer Böse und Gutes, Kraut und Unkraut, gute und schlechte Fische hatten wir da beim sechsten Himmelreichsgleichnis mit dem Netz. Und dann Kraut, Unkraut beim ersten Himmelreichsgleichnis von Unkraut und Weizen. Und das ist wieder zum Teil die Gemeinde. Man könnte fast sagen, das ist die Geschichte der Kirchenchristenheit. Da sitzen Gerettete und Ungerettete unter der Kanzel. Aber in der Gemeinde sollten ja nur Gläubige sein. Das ist ja das, was eigentlich das Normale ist in den Briefen, ja? Die berufenen Heiligen und so weiter und geheiligt in Christus Jesus. Paulus nennt ja alle Kinder Gottes heilig. Und die Tische wurden alle voll. Da ging der König hinein, die Gäste zu besehen, und sah allda einen Menschen, er hatte kein hochzeitliches Kleid an, und sprach zu ihm: Freund, wie bist du reingekommen? Du hast doch kein hochzeitliches Kleid an. Er aber verstummte. Und das ist jetzt nicht die Gemeinde. Dass Gott die Gemeinde entrückt, und da auf einmal ist jemand dabei, der da nicht dazugehört. Also das geht nicht. Schaut, weil das so eine einmalige Stelle ist von unwahrscheinlicher Verheißung, lesen wir die vor. Wir glauben ja wie Luther, dass das Wort Gottes Kraft hat, dass das Wort Träger vom Geist ist. Die Reformatoren sagten, das Wort Gottes bringt den Heiligen Geist zum Herzen und der Heilige Geist bringt das Wort Gottes in das Herz. Der Schwärmer, der sagt, ihr habt den toten Buchstaben. Buchstabe tötet, wir haben den lebendigen Christus. Ja, das haben ja die Zwickauer Propheten den Luther vorgeworfen, aber mit dem papiernen Papst. Sie haben den lebendigen Jesus, mit dem kommunizierten sie über Träume und Gesichte und Visionen und so weiter. Und das ist ja viel ansprechender, als hier da im Wort Gottes zu forschen. Und der Schwärmer trennt Wort und Geist. Während wir sagen, wo ist der Geist Gottes? In seinem Wort. Wenn wir, Zitat von Luther, das Wort fallen lassen, außerhalb der Schrift nach Christus fassen, tappen wir den Teufel. Also 1. Korinther 15, schaut, diese gewaltigen Sätze, Fleisch und Blut können nicht das Reich Gottes ererben, Vers 50, ich sage euch ein Geheimnis, wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Und dasselbe plötzlich in einen Augenblick zu der letzten Posaune. In einen Augenblick Enrype und Enatomos. Das heißt eigentlich nicht mehr teilbar. Also wenn jetzt die Entrückung wäre, die Verwandlung, dann würde in einen zeitlich nicht mehr unterteilbaren Abschnitt wir verwandelt werden. Wäre natürlich wunderbar. Kein Zahnarzt mehr und keine Voruntersuchung. Es saßen mal die römischen Feldherren zusammen und haben überlegt, welches ist der angenehmste Tod. Und für sie war Hoffnung nur im Sichtbaren. Und sie kamen einmütig zu dem Ergebnis der Unerwartete. Wenn ich jemand sage, du hast Krebs und in 3 Monaten bist du tot, dann hast du, also Wochen, Monate für dich sind schrecklich. Wenn da jetzt unter dem Tisch eine Bombe fixiert war, das erinnert fast an den 20. Juli 1944, ja, und geht schlagartig los. Es war für die römischen Feldherren, die keine Hoffnung hatten für die Ewigkeit, der schönste Tod. In einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune, dann es wird die Posaune schallen und die Toten werden auferstehen, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Denn dies Verwesliche muss anziehen die Unverweslichkeit, dies Sterbliche muss anziehen die Unsterblichkeit. Wenn aber dies Verwesliche wird anziehen die Unverweslichkeit und dies Sterbliche wird anziehen die Unsterblichkeit, dann wird erfüllt werden, nicht jetzt. Das Wort, das geschrieben steht, Tod, wo ist dein Stachel, Totenreich, wo ist dein Sieg, das ist zukünftig. Und der Schwärmer kann diese Spannung nicht aushalten. Man nennt es die antizipatorische Theologie. Er will jetzt schon den Zustand, wo kein Schmerz, kein Leid ist, wo eben nur noch Herrlichkeit ist. Und er nimmt die Hochzeit des Lammes vorweg. Er möchte jetzt schon die Hochzeit feiern. Wie nennt man das, wenn man Hochzeit vor der Hochzeit feiert? Unzucht. Das ist der Geist dieser Generation. Das ist heute die jungen Leute völlig normal geworden, evangelikal, evangelisieren und so weiter, aber das, bis zur Ehe warten, das ist Schnee von gestern. Und da merkt man auch den ganzen Niedergang. Denn als ich zum Glauben kam, wussten das die Weltmenschen, dass das falsch ist. Sie haben natürlich sich nicht dran gehalten, aber sie wussten, dass es falsch ist. Heute wissen sie gar nichts mehr, einschließlich die Frommen. Und das ist also die Gemeinde. Sie wird schlagartig verwandelt werden und so weiter. Und da ist nicht Kraut und Unkraut und böse und gute und faule und gute Fische. Das gibt es nicht. Das ist eindeutig Israel, mit denen Gott dann noch einen eigenen Rettungsplan hat. Und wir haben gewisse Stellen, aber wird jetzt den Rahmen sprengen, wo Gott dann wirklich noch sichtet. Von denen, die sozusagen fliehen vor dem kommenden Feind. In die Wüste oder wo immerhin. Ja, wie kam der dann da hinein? Freund, wie bist du reingekommen? Du hast kein hochzeitliches Gewand an. Also wie gesagt, diese Sorge haben wir nicht. Wenn jetzt die Entrückung wäre, wir hätten kein hochzeitliches Gewand an, Anführungszeichen, wären nicht Kinder Gottes, bleiben wir einfach zurück. Aus. Werden nicht mitgenommen und dann ausgesichtet. Und er verstummte, das ist ja auch interessant. Es gibt Leute, die sagen, ja, also da wäre meine Mund schon auftun am Tagesgericht. Und Gott, wie konntest du das zulassen? Und die Ungerechtigkeit und all dieses Leid und Elend in der Welt. Ja? Und die haben überhaupt keine Ahnung. Jeder Mensch, der etwas in die Gegenwart Gottes kommt, dem packt ein namenloses Entsetzen. Er verstummt, er ruft nur noch, wehe mir. Eine Erklärung hat mir sehr eingeleuchtet. Es war früher üblich, weil Hochzeitskleider waren ja ein Symbol für Status, für reiche Leute. Der Naaman, der brachte Hochzeitskleider mit für den Elisa, damit er geheilt wird von seinem Aussatz. Das waren besondere Geschenke. So Kleider machen Leute. Ja, das war früher, wenn du ein elegantes Gewand hast, dann warst du ein Fürst. Der neue Bauer, der hatte weder eine Blue Jean, die gab es damals noch nicht, die hatten einfache, kaputte, dreckige Kleider. Und dann hat man für so eine Hochzeit, für ein besonderes Fest, Kleider ausgeliehen. Das gibt's ja auch in den USA, wenn man da so besondere Feste hat, da kann man besonders Smoking und elegante Kleider für ein Apfel und ein Ei für ein paar Dollar ausleihen und dann marschiert man elegant an. Und das ist ja ein Bild für die stellvertretende Rechtfertigung. Offenbarung 7, sie haben ihre Kleider hell gemacht im Blut des Lammes. Und da war jemand, der dachte, ich bin ja rein genug. Das sah nicht aus wie ein Lumpengewand. Das sah aber möglichst sauber, gut aus und ich bin mir nichts bewusst, tue recht und scheue niemand und so weiter und bin soweit in Ordnung und kann mit meiner eigenen Gerechtigkeit, mit meinem eigenen sauberen Kleid antanzen. Und lehne ab die stellvertretende Gerechtigkeit Gottes, dass er mir ein neues Kleid gibt. Und dann fragt der Herr, Freund, wie bist du reingekommen? Und es ist tatsächlich so, das ist mir mal aufgefallen, da war so schlechte Beleuchtung, ich habe so weit ein sauberes Gewand an. Und dann kam ich dann ins hellere Licht und oh. Und wenn du in das helle Licht Gottes kommst, dann musst du wie Jesaja sagen, all unsere Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid. Und wo haben wir denn in der Bibel diesen Kleidertausch so ganz drastisch sichtbar geschildert?
Im Kolosserbrief?
Ja, aber das sind ja die symbolischen Begriffe, die himmlische Kleiderkammer. So leget ab und zieht nur an, Liebe, Sanftmut, Demut und so weiter. Aber wo das buchstäblich uns als Kleider so geschildert wird?
Im Alten Testament.
Im Alten Testament, das ist so richtig.
Joshua.
Zacharia, ja, hier sitzen die, jetzt hätte ich fast gesagt, die Pharisäer und Schriftgelehrten. Also nur die Schriftgelehrten. Zacharia 3, schaut, da habt ihr das mit dem Hohepriester Josua. Schaut, der Engel des Herrn, der Malach Yahweh, das ist ein Ausdruck für unseren präinkarnierten Herrn. Zacharia Kapitel 3, Vers 1, und er ließ mich sehen, den Hohepriester Josua, wie er vor dem Engel des Herrn stand und der Satan stand zu seiner Rechten, um ihn zu verklagen. Das ist interessant, nicht? Ich habe ja gesagt, im Islam lehrt man, da ein Engel zu deiner Linken schreibt auf all deine bösen Taten, zur Rechten der zu all die guten Taten. Und da haben sie so gewisse Wahrheiten aus der Schrift zum Teil verzerrt und so weiter. Und der Engel des Herrn sprach zu dem Satan, der Herr schelte dich, du Satan. Ja, der Herr, der Jerusalem erwählt hat, schelte dich. Ist dieser nicht ein Brandschatz, der aus dem Feuer gerettet wurde? Josua aber hatte unreine Kleider an und stand vor dem Engel. Also auch könnte man sagen, wie bist du reingekommen? Und der anhob und sprach zu denen, die vor ihm standen, tut die unreinen Kleider von ihm und sprach zu ihm, sieh her, ich nehme deine Sünde von dir und lasse dir Feierkleider anziehen. Da haben wir das ganz sichtbar geschildert. Und gerade hier heißt es ja, wie der Herr die Sünde wegnehmen wird am Ende von diesem Kapitel, an einen einzigen Tag. Und das ist nur möglich, weil unser Herr eben Kleidertausch am Kreuz von Golgatha unsere schmutzigen Gewänder auf sich genommen hat. Aber es ist jetzt ganz wichtig, die Sünde war nie in ihm. Er ist, man sagt in der Theologie, forensisch zur Sünde gemacht worden, nie existenziell. Er wurde der Sünde gleichgemacht, aber Sünde war nie in ihm. Das war der Wunsch Satans von Anfang an, und wenn er das geschafft hätte bei der Versuchung oder in Gethsemane, hier einen Keil reinzubringen, wäre sozusagen die Trinität auseinandergebrochen. Man könnte fast sagen, das ganze Universum wäre auseinandergebrochen und kein Mensch wäre gerettet worden. Also das ist ein eindrückliches Bild, und hier sind wir wirklich beim Evangelium, nicht eigene Gerechtigkeit, du brauchst stellvertretende Gerechtigkeit. Gott macht den Sünder gerecht. Römer 4, Vers 5. Wir glauben an den, der den Gottlosen, der mich Gottlosen von Gott getrennt, gerecht macht. Dessen Glaube wird gerechnet zur Gerechtigkeit. Nicht seinen eigenen Werken vertraut. Er war verstummt, ja. Und deine ganze Selbstgerechtigkeit, die bleibt dir im Hals stecken. Da rufst du nur noch wehe mir. Und da sprach der König zu seinen Dienern, und hier sehen wir ganz klar auch immer das Gericht, bindet ihm Hände und Füße und werft ihn in die Finsternis hinaus, der wird sein Heulen und Zähne klappern. Denn viele sind berufen, wenige sind auserwählt. Was heißt das wieder? Nicht, es war eigentlich ganz Israel berufen. Auch ein Judas war sogar erwählt und war trotzdem ein Teufel. Und dass Erwählung jetzt nicht eine Art Rolltreppe ist und werde automatisch gen Himmel gebracht. Wir haben immer diese Spannung. Und wie Paulus schreibt an Timotheus, ergreife das ewige Leben. Er hat das, er ergreife es. Es ist geschehen, aber jetzt aktiv. Und dieser berühmte Satz, Johannes 3,16, wir alle kennen, dass man den Sohn glaubt, das steht in griechischen Pisteuon, Partizip Präsens, das heißt anhaltend glaubt. Wir haben ja genügend Leute, haben den Glauben angefangen und dann den Herrn verworfen. Da könnte man ja Tragödien erzählen, aber wir wollen ja vor Mitternacht zu Ende kommen. Viele sind berufen, wenige sind auserwählt. Wenn wir vom Gericht reden, dann sind wir für manche Fromme Heuchler und Pharisäer, ja? Und schlagt mal auf Matthäus 23, 23, dann wird die berühmte Strafpredigt gegen die Pharisäer, ab Matthäus 23, wehe euch Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr verzehntet Minze, Dill und Kümmel und lasse dahin das Wichtigste im Gesetz, nämlich das Recht, die Barmherzigkeit und den Glauben. Und hier steht nicht Recht, da steht im Grundtext Krisis, das heißt Gericht. Die ihr das Wichtigste im Gesetz dahinter lässt, nämlich das Gericht, Barmherzigkeit und den Glauben. Und das sind die Pharisäer, die nicht über das Gericht sprechen. Wenn wir über das Gericht sprechen und von den Leuten als Pharisäer, ja, ihr Heuchler und Pharisäer und, dann sind wir das gerade nicht. Das sagt die Bibel, sagt der Herr, hier ist das Wichtigste im Gesetz. Denn das Erste ist das Gericht. Und mir erzählte mal jemand von unserer Gemeinde, hat seine Arbeitskollegen, ja, Krisis habe ich gekriegt, habe mehrmals nachgeschaut. Recht ist die Kaiosyne oder Gerechtigkeit. Und wenn er ihm sagte, Gott liebt dich, da hat er nur genickt, so, du bist wichtig, du bist richtig, wir haben ja dieses anthropozentrische Evangelium, Gott will immer nur, dass dir gut geht und Schulterklopfen und so weiter. Und wenn er denen sagte, Gott wird dich richten, dann sind die aufgewacht. Jetzt, wenn ihr einen Moslem habt, da braucht ihr denen nicht sagen, Gott wird dich richten. Die haben Angst vor der Hölle. Also einer, der seinen Koran ernst nimmt. Den musst du sagen, es gibt Vergebung der Sünden, es gibt Heilsgewissheit. Gibt Paradiesesgewissheit, da blüht er auf. Aber unseren Typen, da würde ich manches anders sagen. Den würde ich schon sagen, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Die Moslems glauben das sowieso. So, jetzt haben wir also das 9. Himmelreichsgleichnis. Also nochmals, Ja, wir sind erwählt und macht eure Erwählung fest. 2. Petrus, Kapitel 1. Schaut, was da steht. Ah, das bei diesen endlosen Debatten, kalvinistisch reformiert und nein, vorherbestimmt und schaut, Petrus kümmert sich überhaupt nicht um unsere theologischen Konzepte. 2. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 10. Darum, liebe Brüder, tut desto mehr Fleiß. Das Wort Fleiß, Substantiv und Verb haben wir 4-mal in diesem 2. Brief. Tut desto mehr Fleiß, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Ja, Moment, lieber Gott, du bist ja souverän vor Grundlegung der Welt, wir sind doch berufen und so weiter und erwählt. Und jetzt sagt Petrus, mach sie fest, und zwar mit Fleiß. Wissen das aufzulösen, seht ihr? Hier wieder der seelsorgerliche Aspekt. Es ist geschehen, ihr seid versetzt, aber jetzt wandelt dementsprechend. Und die einen betonen gern das eine und die anderen dann eben nur Aktion und dann eben fast die Gefahr der Werkgerechtigkeit. Da brauchen wir eine gnädige Balance. Und können wir auch abhängig davon machen, wer vor uns sitzt. Also wenn jemand dann sagt, ja, und Kind Gottes kann nicht verloren gehen, dann könnte man vielleicht darüber mal predigen hier. Darum, liebe Brüder, desto mehr Fleiß an Berufung und Erwähnung festzumachen. Denn wenn ihr solches tut, werdet ihr nicht straucheln. Denn vorher, nachdem er sagt, wir haben alles empfangen durch die göttliche Gnade, wer aber solches nicht hat, der ist blind und ab den Dunkeln, hat vergessen, dass er rein geworden ist von seinen vorigen Sünden. Das gibt es. Haben sich bekehrt, sind rein geworden. Und haben eben dann nicht, wie es hier heißt, Vers 5, verwendet einen Fleiß daran, beweist einen Glauben Tugend, in einen Tugend Erkenntnis, Erkenntnismäßigkeit, in Mäßigkeit Geduld, in Geduld, in Gottesfurcht und so weiter, Heiligung, wird ja immer weniger betont und dann gehen die vor allem in die Welt zurück. Ja, und da schreibt dieser Joshua Harris dieses Buch, ungeküsst und doch kein Frosch, fien zum Segen geworden und jetzt erklärt er, er ist nicht mehr Christ. Und es steht mir nicht zu da, ich kenne den Mann nicht oder eben, Gott weiß, was da passiert ist. Und dann sagen einige, ja, der kann nie wiedergeboren gewesen sein, weil als Kind Gottes kann es nicht verloren gehen. Aber hier bei Petrus lese ich was anderes. Man kann rein werden von seinen Sünden und zum Dreck zurückkehren und dann noch schlimmer werden als zuvor. Seht ihr, wir haben in der Bibel beides. Darf dich ausruhen in der Gewissheit Gottes? Setze Fleiß daran. Viele sind berufen, wenige sind auserwählt. So, sonst hätten wir jetzt abschließen können. Abendmahl und nächstes Jahr wird das letzte große Geheimnis gelöst. Nee, nächstes Jahr ist der Herr schon wiedergekommen. Ja, ich weiß gar nicht, ihr könnt wirklich für uns beten. Wir wissen nicht, wie es weitergehen soll. Meine Frau sagt zu Recht, Haus ist zu groß, Garten ist zu groß, ich bin mega Hilfe, Anführungszeichen, zu allem fähig, zu nichts zu gebrauchen. Der typische Theoretiker mit Büchern und etymologischen Zusammenhängen, als ich in Madagaskar war, drauf kam das Wort Chamäleon, ist griechisch, heißt Erdlöwe. Madagaskar ist sozusagen die Schutzinsel der Chamäleonarten. Ich glaube, von den 70 Arten, die es gibt, sind allein über 30 nur auf Madagaskar. Chamé ist der Boden und Leon ist der Löwe. Das hat mich so aufgestellt, ich habe die halbe Nacht stehend im Bett verbracht. Das ist der typische Theoretiker. Also übertrieben jetzt, ja? Und ja, für gewisse Dinge, aber wie sieht's jetzt aus in der praktischen Hilfe? Das Haus, das ich baue, da kannst du nicht mehr Chamäleon reinsetzen. Da bin ich dankbar, dass es praktisch veranlagte Leute gibt. Wenn eine Glühbirne kaputt geht, rufe ich an, lieber Bruder, kannst du mir die Birne? Also ist jetzt ein bisschen übertrieben, ja? Und jetzt ist das Haus zu groß, wir haben beschlossen, es zu verkaufen, haben auch einen Gläubigen schon, der das gerne nimmt, das ist so günstig, könnt wahrscheinlich mehr verlangen. So viele, die das haben wollten. Und wie geht's weiter mit uns? Wir werden uns hier verkleinern. Bleiben wir in Deutschland? In die Schweiz geht nicht, ist zu teuer. Am liebsten würde ich zurück jetzt wegen der ganzen politischen Entwicklung. Nach Österreich, denn jetzt kommen die ganzen Kohlendioxidsteuern, Luftnummern für nix. Schwachsinn. Ist ein PR-Gag. Und es wird dann auch die Mobilität, ich fürchte die Zeit, wo man auch so günstig reisen konnte, das geht dann zu Ende. Und wie geht's weiter? Also wenn ihr deinem Gebet dran denkt, spätestens im Februar nächsten Jahres müssen dann die Weichen gestellt sein. Ne? Also jetzt müssen wir doch noch das große Geheimnis lüften. Welches ist das nächste Himmelreichsgleichnis? Die 10 Jungfrauen und die Zahl, das ist das letzte Himmelreichsgleichnis, die Zahl noch besonders herausgehoben durch die Zahl 10. Das ist das 10. Himmelreichsgleichnis. Und wir haben da eine Chronologie. Das erste war ja Unkraut, Weizen, Aussaat und hier die Wiederkunft, die Ernte. So sehr ja auch schon in Matthäus 13 mit dem Netz, ja, Ende der Welt, das angedeutet war. Wer liest das vor? Die Verse 1 bis 13. Matthäus 25.
Dann wird das Reich der Himmel 10 Jungfrauen bleiben, die ihre Lampen nahmen und den Bräutigam entgegen. 5 von ihnen aber waren klug und 5 töricht. Die törichten nahmen zwar ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit sich. Die klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen mit, samt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei, siehe, der Bräutigam kommt, geht aus ihm entgegen. Da erwachten alle jene Jungfrauen und machten ihre Lampen bereit. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Mehl, denn unseren Lampen erlöschen. Aber die Klugen antworteten und sprachen, nein, es würde nicht reichen für uns und für euch. Geht doch vielmehr hin zu den Händlern und kauft für euch selbst. Während sie aber hingingen, um zu kaufen, kam der Bräutigam, und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit, und die Tür wurde verschlossen. Danach kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen, Herr, Herr, führ uns auf. Er aber antwortet und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wacht, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde, in welcher der Sohn des Menschen kommen wird.
Also, man muss gleich vorweg sagen, hier ist der Hauptschwerpunkt Wachen, seid wachsam. Das ist ja im Zusammenhang mit den Abschiedsreden eines Paulus, seinen Abschiedsbrief an Timotheus und hier die Abschiedsreden besonders unseres Herrn, das Schwerpunktthema in Markus 13, den letzten 5 Verse. Also Markus 13 ist die Wiederkunftsrede bei Markus, natürlich viel kürzer als die große Ölbergrede bei Matthäus. Die letzten 5 Verse, 4-mal seid wachsam, wachet, was ich euch sage, sage ich allen, wachet. Weil das Gleichnis hat dann nichts mehr mit der Gemeinde zu tun, außer dass wir für uns in Anspruch nehmen, seid wachsam, weil die Braut wird überhaupt nicht erwähnt. Ist gar nicht da. Das ist sehr spezifisch Israel. Also wiederum 10 Jungfrauen, die ihren Lampen nahmen, gingen aus dem Bräutigam entgegen. Das wäre ein Bild für Heiligung. Aber nochmals, es ist nicht die Braut. Das ist auch das Bild für Israel, nicht? Wie ist Israel einzustufen? Johannes der Täufer ist ja sozusagen der Größte, der jemals vom Weibe geboren wurde. Er symbolisiert Israel und er ist der Freund des Bräutigams. Er muss wachsen, ich muss abnehmen. So ist es sozusagen der Freund des Bräutigams. Hier diese 10 Jungfrauen in diesem allegorischen Bild. 5 waren töricht, 5 waren klug. Und die Törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen nicht Öl mit sich. Sie hatten kein Öl. Und es gibt eine gewisse Heiligung aus eigener Kraft. Manchmal leisten Leute Unglaubliches in der Kraft des Fleisches. Davor warnt ja auch der Kolosserbrief, ihres Leibes nicht schonen und sich ihre Gesichter rühmen, nicht aus Ehrfurcht, sondern um des Fleisches Gelüste zu dienen und so weiter. Es gibt diesen Geist der Askese, der Unterwerfung, das Klosterwesen und so weiter. Ich war halb intern im Kloster, ich kenne den Klostergeist. Und die Reformation begann nicht damit, dass man ins Kloster ging, sondern dass ein Kloster rausging. Und heute der Sog zurück in die Klöster, stille Kommunitäten und so weiter. Das blüht immer mehr auf. Und sie suchen eine passive Stille. Wir sollen stille werden vor dem Herrn, aber eben nie mit einem leeren Verstand. Und du bist Gott am nächsten, wenn du dich über sein Wort zu seinen Füßen setzt und über sein Wort nachdenkst, am besten auswendig lernst. Das war ja früher noch normal. Die Missionare des 19. Jahrhunderts rühmten sich, die Bibel so gut zu kennen, dass sie keine Konkordanz brauchten. Na, wir haben heute das Smartphone, nicht? Und wenn ihr Berichte lest von Verfolgung, was die durchgetragen hat, war das Wort Gottes. Das kam ihnen dann in den Sinn. So hat Gott mit ihnen kommuniziert. Wenn die am Ende waren, auf einmal kam ihnen in den Sinn, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Gott, lass dir meine Gnade genügen. Oder ich vermag alles durch den. Gott hat über sein Wort mit diesen Leuten kommuniziert. Die haben nicht eine Stimme gehört, aber es kam ihnen diese Worte Gottes in den Sinn. Und weil sie heute kaum noch das Wort Gottes kennen, holen sie sich eine andere Quelle und dann kriegen die Bilder und Farben und hören Stimmen und prophetisches Gebet und so. Ist ja viel bequemer. Gerüche. Da tatsächlich. Bei uns in der Ansgar Gemeinde in Wetzlar, da kam ein Prophet und der hat gesagt, wir sollen also Gott mit allen Sinnen wahrnehmen. Ich erzähle keine Witze. Und wenn er Karamellen riecht, merkt er, dann ist Jesus da. Und dann hat er die Leute ermutigt, mit allen Sinnen und auch mit Geruch Gott wahrzunehmen. Also das Gegenteil von Glauben. Das ist ja auch Generation Lobpreis, dass sie eben deswegen den Lobpreis so gerne genießen, weil sie nehmen sich und Gott wie in sich selber, wie in einen Resonanzraum wahr. Und deswegen, das ist jetzt nicht ganz inspiriert, was ich sage, wir haben jetzt eben die Generation der neuen fünf Sinne. Kennt ihr die neuen fünf Sinne? Die heißen Blödsinn, Leichtsinn, Unsinn, Schwachsinn, Stumpfsinn. Und der sechste Sinn ist dann der Wahnsinn. Also ich habe das eigens dokumentiert und abgespeichert, weil das ist so unglaublich, was da heute läuft und gerne angenommen wird. Und keiner sagt, also das ist doch komisch.
Interessant, ne? Wo in der Schrift das heißt, ändert euch durch Erneuerung eines Sinnes. Es geht nur über einen Sinn.
Ja, und geistliche Wahrheiten gehen immer nur über den Sinn des Menschen, nicht über das Gefühl. Im Griechischen steht der Nous, das wäre unser Sinn, unser inneres Gemüt. Und Metanoia heißt ja Metanous, den Sinn ändern. Und Paulus sagt von den Menschen der letzten Tage in 2. Timotheus 3, 8, dass sie zerrüttete Sinne haben, untüchtig zum Glauben, nicht zerrüttete Gefühle. Und Droge und sexuelle Perversion und Okkultismus, das zerstört deine Sinne. Da kannst du gar nicht mehr richtig glauben. Und die haben dann unwahrscheinliche Mühe, das, was eigentlich sonst relativ schnell verstanden werden kann. Ich lasse mal den Namen weg, obwohl ich könnte den Namen nennen, weil der hat groß an ihn getan. Er sagte, der hat sich in Pakistan bekehrt, er sagte, er braucht ein halbes Jahr und war vorher auch in Rauschgift, herauszufinden, dass Krishna und Christus nicht dasselbe ist. Also wenn jemand mit Drogen nichts zu tun hatte, aber der hat doch eine Botschaft von Bhakti Singh, so ein Heiligungsleben begonnen, man würde das nicht mehr denken, dass sowas möglich war. So hat er das jetzt wirklich weit kompensiert und im Wort Gottes eingedrungen und ein fantastisches Bibelwissen und so weiter. Also fünf waren töricht, hatten kein Öl mit sich. Und Öl ist ja ein Bild für den Heiligen Geist. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen und in ihren Lampen. Und der Docht brennt eine Zeit lang in so einer Lampe, aber geht dann zu Ende. Dann und der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Das ist interessant. Das sagen ja unsere modernen Theologen. Jesus meinte auch, er würde zu seinen Lebzeiten das Reich Gottes aufrichten und so weiter. Und hier steht, der Bräutigam blieb lange aus. Er wusste es. Und wenn Gott sagt lange, dann ist es Jahrtausende. Hesekiel 38, du bist gekommen auf die Berge Israel, sagt Gott zu Gog und Magog, die lange Zeit Wüste gewesen sind. Aber nun ist es herausgeführt, dass Israel aus den Völkern und sie wohnen alle sicher. Ja, es war ungefähr 2000 Jahre am Boden. Oder Prophet Hosea, Kapitel 3, Vers 4, Israel wird lange Zeit sein, ohne König, ohne Obere, ohne Priester, ohne Leibrock, ohne Teraphim. Wie lange ist es ohne König? Ja, seit 2500 Jahren. Zedekia, der letzte König Jerusalems. Und ohne Opfer seit ungefähr 2000 Jahren. Der Bräutigam blieb lange aus. Und dann haben wir noch eine Parallele dazu. Bleiben wir bei Matthäus 25, da haben wir das Gleichnis von den anvertrauten Zentnern, aber da steht eben nicht, das Himmel ist gleich, sondern gleich wie ein Mensch. Und der über Land zog, rief seine Knechte und gab jedem da 5 Zentner Silber und so weiter, je nach seiner Tüchtigkeit. Und dann lesen wir in Vers 19, über eine lange Zeit kam der Herr dieser Knechte und hielt Rechenschaft. Also er wusste. Und wenn es heißt, sieh, ich komme bald, da steht im Griechischen Tachys, und das kann auch mit plötzlich übersetzt werden, denn ich muss ehrlich sagen, hätte ich damals das Buch der Offenbarung gelesen, ist das um 90 nach Christus geschrieben worden, hätte ich gedacht, demnächst muss der Herr wiederkommen. Ich komme bald, halte, was du hast und so weiter. Ich komme plötzlich, ich komme schlagartig. Und Petrus gibt uns dann einen Schlüssel, dass Gott ein anderes Zeitverständnis hat. Ihr wisst ja, 1000 Jahre wie ein Tag und ein Tag wie 1000 Jahre. Und jetzt wurden sie alle schläfrig, auch die Klugen schliefen ein. Zweites Kommen. Gethsemane ist ja sozusagen das erste Kommen und die Jünger schliefen alle ein. Wenn das Menschensohn kommen wird, meinst du, sie werden den Glauben finden werden. werden schläfrig. Das ist eigentlich der Hauptschwerpunkt, der Blickwinkel bezüglich dieses Gleichnisses. Zur Mitternacht aber ward ein Geschrei, siehe, der Bräutigam kommt, geht aus ihm entgegen. Das ist nicht die Gemeinde. Nochmal, die schlagartig, en atomo, also nicht mehr teilbar, en rübe auf talmo, also von Augenzwinkerschlag, wird sie verwandelt werden. Da gibt's kein Entgegenkommen. Die schwäbischen Pietisten, die haben, wenn sie auf den Acker gingen, haben sie ihr bestes Kleid mitgenommen. Beim Acker hat man da nicht da mit einem vornehmen Kleid gearbeitet und am Rand des Ackers hingelegt, dass wenn der Bräutigam kommt, sie ihn schnell anziehen können. Merkt ihr, das ist wirklich lieb gemeint. Das ist eigentlich, man könnte was sagen, herzig, aber das ist neutestamentlich nicht nötig. Erstens sieht Gott das Herz an. Und es geht schlagartig, hast nicht mehr Zeit dann noch, dir schnell dein schönes Kleid anzulegen. Vielleicht womöglich auch in Hinblick auf dieses neue Dimmelreisgleichnis. Freund, wie bist du reingekommen? Also wir brauchen hochzeitliches Kleid, hier haben wir ein schönes Kleid. Das ist sozusagen eine Art gut gemeinte, etwas übertriebene, fast könnte man sagen kindische Frömmigkeit. Da standen die Jungfern alle auf und machten ihre Lampen fertig. Und schaut, der Vers 6 ist für mich fast der stärkste Hinweis, dass hier der Schwerpunkt ist Israel. Schlagt einmal auf, 2. Mose 12. Da sind wir beim Exodus geschehen, der Auszug aus Ägypten. Und da lesen wir in Vers 29, und zur Mitternacht schlug der Herr alle Erstgeburt in Ägyptenland. Und es war, Vers 30, ein großes Geschrei in Ägypten, denn es war kein Haus, in dem nicht ein Toter war. Um Mitternacht ein großes Geschrei. Exodus. Da sehe ich die Parallele. Und jetzt ist er das Passahlamm. Das ist natürlich dann wieder die Überlappung zur Gemeinde hin.
Aber ist es nicht erschütternd, Alexander? Ich habe ein Video, der Israel Finkelstein, dieser Verführer der Juden der heutigen Tage, der das Buch geschrieben hat, keine Posaune.
Ja, keine Posaune von Jörg. Er ist von der Kopenhagener liberalen Schule, das ist bekannt.
Da spricht dort drin in dem Video über das Passahfeuer. Aber er versteht gar nicht, dass das Passa ohne Blut kein Passa ist.
Ja, ja, das ist klar. Das ist nicht nur bei ihm so der Fall. Versteht ihr, das haben wir voll in unserer Landeskirche. Das Opfer Jesu darf man nicht so schlachthausmäßig interpretieren. Das ist eine Zumutung und so weiter. Das ist eine Schlachthaustheologie, die wir haben. Und deswegen hat ja dieser Timothy Mahöwi, oder wie der hieß, dann Spuren des Exodus oder was, ging er da auf die Suche und unwahrscheinlich packet einen Film zusammengestellt, ja?
Patterns of Evidence.
Patterns of Evidence. Aber gut, der erwartet mir nichts anderes. Das ist ja auch ein Unerlöster. Aber peinlich ist, wenn es dann Kirchenfürsten sagen, die ja noch offiziell Christen sind, aber dafür gerne ihr Kreuz abhängen, weil wir brauchen ja keinen Passer mehr, ja? Und schaut, sie aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von euren Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Das ist ebenfalls nicht Gemeindezeit. Wenn ich merke, ich habe nicht Kraft oder ich bin gar unerlöst, dann kann ich ja, seitdem der Geist Gottes weltweit ausgegossen ist. Er war ja vor Golgatha ja, war ja der Geist nur spärlich gegeben. Laut Titus 3,5 ist der Geist reichlich ausgegossen. Ja, ich brauche nicht nach Jerusalem pilgern, kann in irgendeiner Ort der Welt sein. Und wenn ich mich hinknie und Buße tue und Jesus meine Sünden bekenne, bekomme ich den Heiligen Geist. Und wenn ich merke, oh, jetzt ist was daneben gegangen, Herr, vergib, ich kann mich beugen und der Geist Gottes kann mich wieder neu erfassen. Und hier gehen sie zu den, das ist dieses Israel-Szenarium, gebt uns von euren Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Da antworten die Klugen und sprachen, nein, sonst würde auch für uns es nicht genug sein. Geht aber hin zu den Gräbern und kauft für euch selbst. Und es meinte mal jemand, ob das so ist, es leuchtet mir bis zu einem gewissen Grad ein, aber ob es wirklich so ist, das steht auf einem anderen Blatt, das wäre nach der Entrückung, der Heilige Geist ist weggenommen und dann wäre praktisch der Geist Gottes nur noch bei diesen zwei Zeugen, die Weissagen wieder. Dass sie praktisch zu den zwei Zeugen hingehen und die sind aber dann umgebracht worden, es ist vorbei. Das wäre eine mögliche Erklärung, auch durch noch andere Elemente, die wir aber aus Zeitgründen hier nicht mehr erwähnen wollen. Und sie gingen hin zu kaufen, da kam der Bräutigam, die bereit waren, gingen mit ihm ein zur Hochzeit und die Tür ward verschlossen. Da sitzen sie sozusagen mit Abraham und den Erzvätern und so weiter am Hochzeitstisch und jetzt eben mit der Gemeinde, mit der Bluterkauften, aber das ist hier nicht erwähnt. Und zuletzt kamen auch die anderen Sprachen, Herr, Herr, tu uns auf. Da wird mir erinnert an Matthäus 7, Das sagte mal, glaube ich, Gerhard Mayer. Das ist der Locus Classicus, die klassische Stelle der Pfingstbewegung. Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, Dämonen ausgetrieben, große Taten getan? Und dann muss ich sagen, ich habe euch nie gekannt. Die Tür ist verschlossen. Antwortete sprach wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Und sagte der Herr dort, weichet von mir, ihr Täter der Gesetzlosigkeit, ich habe euch nie gekannt. Die sagen nämlich nicht, aber Herr, wir haben geglaubt, dass du für unsere Sünden gestorben bist. Sondern wir haben doch in deinem Namen große Werke getan. Also eine Art Katholizismus auf einer pneumatischen Ebene. Wir haben doch besonders große Werke getan. Und wir sind ja nach Lourdes gepilgert und wir haben gefastet und gegeißelt und. Und in den Philippinen lassen sich einige ja sogar kreuzigen. Das ist ja Gräuel. Das ist dieser blutende Jesus, der immer noch geopfert wird, nicht? Deswegen haben auch die Katholiken keinen Heilsgewissheit, weil in der Eucharistie, könnt nachlesen, ist das Gleiche wie eine Wiederholung des Kreuzesopfers zur Vergebung der Sünden für Lebende und für Toten nur ohne Blutvergießen. Und das heißt, es ist nicht vollbracht. Und das ist dann dieser blutende Jesus, der blutet immer noch. Das Heil ist nicht vollendet, deswegen haben sie auch keine Heilsgewissheit. Und wisst ihr, wer der Erste war, der mit diesen Malen anfing? Franz von Assisi. 1226, Vision eines geflügelten Kreuzes und barst es aus seinem Leib hervor. Und es ist für den religiösen Mensch besonders eindrücklich und er blutet und er imitiert die Wunden Jesu. Es ist Gott ein Gräuel. Du sagst mit anderen Worten, Herr, es genügt nicht, ich muss noch hinzufügen. Ein unendliches Opfer, das Lamm Gottes, das der Weltsünde trägt. Kannst nichts mehr hinzufügen, kannst nur noch in Glauben, alles ist bezahlt worden, annehmen. Und damit schließen wir jetzt ab, kennen aber einige auch schon. Also hier der letzte Satz, der ist wirklich auch die Ermahnung und am Wache, denn ihr wisst nicht, weder Tag noch Stunde, in welcher des Menschen Sohn kommen wird. Das gilt wirklich für uns. Ich kann ihr sagen, haha, send schreiben an Ephesus, ich habe wieder dich, sagt der Herr, du hast die erste Liebe verlassen. Das gilt für Ephesus, hat nichts mit uns zu tun, ist ja schön, ja? Aber sehr aktuell, ja? Und die anderen Ermahnungen. Aber jetzt schließen wir mit Folgendem ab, warum wir wissen können, dass wir wirklich Vergebung der Sünden haben. Und da kommen wir auch gleich zum Abendmahl, denn den Gedanken habe ich von Fruchtenbaum, wenn die Priester und Hohepriester in der Stiftshütte und später dann im Tempel Dienst taten, konnten die sich nicht setzen. Kennt ihr diesen Zusammenhang? Die mussten stehen, nicht? Da war im Tempel, da war kein Stuhl, da war der Schaubrottisch zur Rechten, da war der Menorah gegenüber, da war der Räucheraltar. Und damit war angedeutet, das Werk ist nicht vollbracht. Setzen war nach jüdischer Vorstellung immer, es ist abgeschlossen. Also normalerweise bringe ich dann noch das Beispiel, weil ich stehe dann normalerweise hinter einer Kanzel, da stehe ich, und wenn ich mich setze, Klammer auf, alles erleichtert, ist mein Teil vorbei. Und diesen Gedanken greift der Schreiber des Hebräerbriefs auf, in Hebräer 10, Vers 11. Luther übersetzt leider, ein jeglicher Priester ist eingesetzt, wörtlich ist da mal steht. Also die Lutherbibel ist wirklich kraftvoll und auch poetisch und will wirklich auch dem Grundtext treu bleiben, aber hier, seht ihr, aus dem Mund des Säuglings steht auch in Matthäus 21, hast deine Macht aufgerichtet. Und da lesen wir in Hebräer 10, Vers 11, und ein jeglicher Priester wörtlich steht, dass er alle Tage seinen Dienst tue und oftmals den gleichen Opfer bringe, welche doch nimmermehr können die Sünden wegnehmen. Seht ihr, er steht, Wiederholung, nicht abgeschlossen, keine Heilsgewissheit. Und wenn, zurück zur Eucharistiefeier, wenn da die Glocken läuten, die Wandlung findet statt, muss Jesus aufgrund der Formel des Priesters, hoc meus corpus est, daraus wurde dann Hokus Pokus, muss in die Hostie hinein und wird neu geopfert, neu gekreuzigt, und deswegen ist es nicht vollbracht. Keine Heilsgewissheit. Haben einen anderen Hohepriester. Deswegen ist verheerend, wie heute die Allianz immer mehr die katholische Kirche umarmt. Nicht den Menschen und in ethischen Fragen sind wir dankbar für ihre Stellung, aber auf dialogischer Basis ginge, die haben einen anderen Hohepriester, haben keine Heilsgewissheit. Das ist Torheit. Und jetzt geht er über zu unserem Herrn, Vers 12. Dieser aber hat ein Opfer für die Sünden geopfert, sitzt nun für immer zur Rechten Gottes. Unser Hohepriester sitzt, das heißt, es ist vollbracht, es ist alles bezahlt. Und deswegen kannst du und ich dürfen wissen, dass alle Schuld getilgt ist und wir wirklich Vergebung haben und ein neues Gewand haben und Heilsgewissheit haben. Und den gleichen Gedanken haben wir, und damit schließen wir dann ab, und dann können wir direkt zum Abendmahl übergehen, Hebräer 1, Vers 3. Da wird uns in den Versen 2 und 3 Jesus gezeigt als König, Priester und Prophet. Gott hat geredet am Ende der Tage zu uns durch den Sohn, der Prophet. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit, das Ebenbild seines Wesens, da steht Charakter im Griechischen, trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort, hat vollbracht die Reinigung von unseren Sünden, das ist der Priester, und hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe, das ist der König. Er hat vollbracht, er hat sich gesetzt. Alles bezahlt, völliger Sieg.
Ich möchte jetzt darum bitten, dass der Johannes und der Luther Förster noch mit uns betet.
Bitte, toller Gott, wir loben und preisen dich durch deinen lieben Sohn Jesus Christus, der für uns diesen Weg gegangen ist. Ja, Herr, es ist deine Liebe und deine Gnade, dass wir überhaupt hier so zusammen sein können. Herr, du hast dort am Kreuz für uns unsere Schuld gelegt. Ja, du bist in den Riss getreten zum Vater. Danke, Herr Jesus. Wir wollen dir auch nochmal danken für all das, was wir jetzt erleben durften in diesen Tagen. Ja, du hast uns dein Mund aufgeschlossen. Vieles haben wir ganz neu gesehen. Danke. Und da könnte ich auch bitten für die Katrin, für den Alexander, wenn eine große Entscheidung jetzt auch auf sie zukommt. Ja, zeige es ihnen. Schenke Weisheit, ja, dass sie doch noch immer wieder auch zum Segen werden für viele. Hilf dir, Herr Jesus. Zu loben und preisen wir dich dafür.
Amen. Herr Jesus, wir danken dir für dein Blut und für dein Leib, den du für uns gegeben hast. Wir danken dir, dass du uns darin alles geschenkt hast, was wir brauchen für unseren Glaubensweg. Wir wollen dich bitten, hilf doch, dass wir mal wieder Dinge in deinem Wort erkennen, dass sie uns zum Guten dienen, dass du uns ausharren lässt und festhalten lässt an deinem Wort und an dir. Herr Jesus, auch wenn wir wieder in den Alltag gehen, dann wollen wir dich bitten, dass du uns führst und leitest. Wir danken dir für die Zeit jetzt, für das Wort, das wir hören durften. Herr Jesus, dafür sei dir wirklich Lob und Preis. Wir danken dir, dass du die Menschen da so sehr liebst und uns weise Kleider gibst und immer gnädig bist, wenn wir uns an dich wenden. Herr, Dank dafür. Amen.